Ja, auch von mir aus einen wunderschönen guten Morgen und ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen. Man kann ja so sagen, wo wart ihr das ganze Jahr? Ich habe euch noch gar nicht gesehen. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe uns heute ein Thema ausgesucht und zwar brandaktuell, die Neujahrsansprache Gottes. Was auch immer das heißen mag. Wenn wir so am Jahresende sind, Jahresende 21, dann hören wir immer von unseren Politikern Jahresansprachen. Vom Bundeskanzler, Bundespräsidenten oder auch die Landesvorsitzenden, die geben dann so einen kurzen Rückblick auf das Jahr, was vergangen ist. Und sie geben dann einen Ausblick auf das vor uns liegende neue Jahr. Sozusagen eine Inventur. Ich bin 1968 als Lehrling, hieß das damals noch, angefangen in einem Betrieb als Raumausstatter und Dekorateur. Und zwischen Weihnachten und Neujahr, da mussten wir arbeiten. Was mussten wir tun? Es gab Inventur. Wir mussten in unserem Laden die ganzen Gardinenballen, die Teppichböden, die ganzen kleinen Sachen alles genau durchzählen, wie viel Bestand haben wir noch. Und das mussten wir dann in Listen eintragen. Das macht auch irgendwie Sinn. Man hat also gemerkt, wie ist das Geschäft eigentlich gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was konnten wir gut verkaufen? Oder was konnte man auch weniger gut verkaufen? Natürlich hatte das noch einen zweiten Sinn. Vater Staat, das Finanzamt, wollte dann natürlich die Listen haben, um vielleicht noch mal tüchtig nachzulangen, um noch mal ein paar Steuern nachträglich zu ergattern. Das macht also Sinn. Eine Inventur. Und Gott macht mit uns auch eine Inventur für unsere Gemeinden, aber vielleicht auch so mit uns ganz persönlich. Mit uns ganz persönlich, was bewegt uns gerade? Bewegt uns vielleicht zurzeit gerade das, was hinter uns liegt? Und was uns vielleicht sogar gefangen nehmen kann. Aber die Zukunft liegt nicht hinten, sondern die liegt vor uns. Deshalb müssen wir vielleicht die Prioritäten hier oder da mal wieder ganz neu überdenken. Ich habe einen Predigttext mitgebracht aus Jakobus 4, die Verse 13 bis 17. Und die werden mir so zu jedem Neujahr immer wieder sehr wichtig. Diese Verse, ich lese die jedes Jahr und beschäftige mich auch damit, so als so ein Faktencheck, könnte man ja sagen. Ich lese den Predigttext. Und nun ihr, die ihr sagt, also Jakobus 4, 13 bis 17, und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Also mein Hauptfokus liegt auf diesem Vers 15. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Wir wissen, ein Jahr geht schnell vorbei. Ich habe den Eindruck, je älter man wird, als wenn die Zeit immer schneller vorangeht oder die Zeit immer schneller dahin fliegt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber das Jahr ist aufgeteilt in Gottes Ordnungen, verlässliche Ordnungen. Die hat er einmal so angeordnet, anberaumt. Ein Jahr hat 12 Monate, 53 Wochen oder 365 Tage. Das ergibt, wer weiß es, die Stunden? 8.760 Stunden. Das sind 525.600 Minuten und 31.536.000 Sekunden. Das ist ein Jahr. Der durchschnittliche Mensch setzt seine Zeit folgendermaßen ein. Das sind Durchschnittswerte. Wir beschäftigen uns im Jahr circa 547 Stunden mit Essen und Trinken. 547 Stunden. Ich glaube, da ist nicht mal ein Drei-Gänge-Menü eingerechnet. Also einfach ganz normal der Durchschnittsbürger. Wir schlafen im Jahr 2555 Stunden. Unsere Arbeit in Deutschland liegt bei 2240 Stunden. Dann verbleibt eine Restzeit von 3418 Stunden. Meine Frage ist, was machen wir mit dieser Zeit? Ich habe festgestellt, dass Christen und Nichtchristen mit der Zeit ein Problem haben. Und was? Wir haben keine Zeit. Kennen wir das? Die Zeit läuft uns irgendwie immer davon. Die Zeit reicht nie aus. Ein befreundeter Landwirt, ein Bauer, der sagte mal zu mir, das ist ganz einfach, wenn du mit deinem 24-Stunden-Tag nicht mehr zurechtkommst, bei uns in der Landwirtschaft ist das ja auch so, dann musst du einfach mal eine Nacht durchmachen. Und ironisch gesagt. Wir schauen zurück auf 21 und da haben wir vieles, was uns nicht erfreut hat. Aber dennoch haben wir diese Verheißungen, die gerade im Psalm 33, die Matthias vorgelesen hat, voller Verheißungen, wie Gott zu seinen Kindern, wie er zu seinen Leuten steht. Ein holländischer Liedermacher, Herman van Veen, ich weiß nicht, ob ihn jemand in Erinnerung hat, er hat ein Lied gedichtet, es war so zu meiner Jugendzeit, schnell weg da weg, weg weg, wir haben keine Zeit. Schnell weg da weg, weg weg, wir haben keine Zeit, denn wir müssen uns hinlegen und gleich wieder aufstehen. Schnell weg da weg, weg weg, wir haben keine Zeit. Kennen wir uns da irgendwo wieder? Ja, ich kenne mich da wieder. Gott fordert uns auf in diesem Text, Jakobus 4, dass wir unsere Zeit überdenken und dass wir einen Vers für uns Tag und Nacht parat haben sollten. So der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Wie oft planen wir und haben diese oder jene Dinge geplant und plötzlich kommt das gar nicht zustande. Warum nicht? Vielleicht hat Gott einen anderen Plan. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Rückblicken, mit Sorgen, die uns gefangen nehmen. Und die Sorgen sind auch da. Und Gott kennt diese Sorgen. Aber er ist größer wie diese Sorgen. Er möchte meinen Alltag wieder ganz neu ausrichten. Und 3400 Stunden, ich habe das mal so ein bisschen abgerundet. Und ich sage oft, keine Zeit. Wie ist das in der Gemeinde, wenn wir, Matthias hat das vorhin gesagt, wenn wir hier eine Gebetszeit haben wollen, wenn hier die Spaziergänge in Golsten sind. Nicht, dass ich hier alleine stehe. Was verbirgt sich dahinter? Eigentlich hätten ja alle rufen müssen, wir sind hier. Wir haben Zeit genug. Das ist uns so wichtig, wenn in Golsten Menschen auf die Straße gehen, für eine gute Sache protestieren, friedlich protestieren, für unsere Grundrechte, die für eine Freiheit. Und das ist wichtig, dass das in Gebet gekleidet wird, dass die Menschen den Mut haben, für die Wahrheit aufzustehen, dass die Gläubigen mit auf die Straße sind und dass unser Licht leuchtet auf der Straße, da wo keine Hoffnung ist. Wenn wir zurückschauen, wie viele Menschen sind hoffnungslos geworden, die keine Perspektive mehr haben. Und da lassen wir oder sollen wir unsere Lampen brennen lassen? Die Lampen, die werden ja in den Ortschaften und Städten schon wieder weniger. Die Weihnachts- und Adventsdekorationen, die werden wieder abgebaut. Alle Jahre wieder. Für ein paar Tage Licht, Hoffnung und dann so schnell erlischt dieses Licht wieder. Keine Zeit. Und Gott möchte eigentlich von uns, dass wir ihn wieder so an erster Stelle haben. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Wir alle kennen die Geschichte von Jesus, wie er im Haus von Martha und Maria einkehrte. Und Martha war voller Sorgen. Martha hat sich abgerackert für ein paar Kekse auf den Tisch stellen, ein paar Snacks, vielleicht einen Tee oder noch ein Essen gemacht. Das ist alles sehr gut. Und Maria, ihre Schwester, die saß einfach zu Jesu Füßen und hörte zu auf jedes Wort, was er redete. Und dann beschwert sich Martha und sagt: Herr, siehst du das nicht? Meine Schwester, die hilft mir nicht. Die sitzt einfach, hat sie nicht gesagt, so, aber so könnte man es auch sagen, mit ein bisschen Emotion, die sitzt einfach nur faul da und hört dir zu. Ich rackere mich ab, dass alle Gäste gut zufrieden sind. Und dann sagt Jesus Folgendes: Martha, Martha, du hast viel Mühe, viel Sorgen, aber Maria hat das gute Teil erwählt. Das möchte Gott von uns, dass Jesus wieder den ersten Platz in meinem Leben einnimmt. Das heißt, dass wir uns täglich mit diesem Wort wieder beschäftigen. Und dieses Buch, die Heilige Schrift, ist mit keinem anderen Buch vergleichbar. Wenn wir darin lesen, dann redet Gott. Das Wort ist lebendig. Das hat heute noch die gleiche Kraft wie vor 2000 Jahren oder wie das Alte Testament vor 3500 Jahren und in der Zeit, wo die jüdischen Schreiber es geschrieben haben. Wie der Heilige Geist ihn eingegeben hat. Das Wort ist lebendig. Und deshalb setzt Jesus die erste Priorität wieder da an, in der Stille. In der Stille würdet ihr stark sein. Wie sieht das aus? Eine Stunde am Tag. Ihr Lieben, ich weiß das selber, wenn uns die Sorgen an einigen Tagen überwachsen mit Kinder und Enkelkinder. Und wir haben auch 6 Kinder und 16 Enkelkinder und die Telefone gehen auch jeden Tag. Der braucht, die braucht Hilfe. Könnt ihr dies, könnt ihr das? Auch in den Gemeinden Menschen, die Hilfe brauchen, die einfach Hilfe brauchen, wenn ihr nun wisst, Gutes zu tun. Und wir tun es nicht. Und wir tun es oft dann nicht, weil wir sagen, wir haben keine Zeit. Und ich glaube, Gott möchte uns wieder ganz neu ausrichten und sagen, ja, du hast die Zeit. Du musst wieder die Prioritäten neu ordnen. Das Wichtigste zuerst. Die vielen wichtigen Dinge zur Seite legen. Und das Wichtigste wieder zuerst. Und das ist die Beziehungspflege mit Jesus. Eine Beziehung funktioniert dann nur, wenn wir sie pflegen. Und die erste Priorität soll Jesus sein. Dann die zweite ist, dass ich mir Zeit nehme für meine Ehe. Warum gehen heute so viele Ehen kaputt? Auch unter Gläubigen. Weil die Beziehungspflege nicht da ist. Die Kommunikationskiller, die werden vom Zeitgeist gesteuert. Und der Zeitgeist sagt, du musst immer schneller werden. Du musst immer besser werden. Und genau das Gegenteil sagt uns der Herr. Komm zu mir, Herr, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Shalom geben für eure Seelen, diese Ruhe für eure Seelen. Das ist die erste Priorität, die Gott uns heute sagen möchte. Komm zu mir und ich gebe dir Ruhe. Und wir werden das erleben und sehen, dass das unseren Seelen gut tut. Oder an anderer Stelle sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, das wird euch zufallen. Aber Herr, wir haben noch keine Zeit. Doch, die hast du. Warum? Weil sie dir gegeben ist. Er hat uns die Zeiten eingeordnet. Der Zeitgeist bringt uns durcheinander und will uns immer mehr, schneller, besser machen. Und er kann uns nicht besser machen. Und vielleicht auch, ich sage das immer wieder, wir sollten vielleicht, so als kleiner Hinweis, mehr bibeln, statt zu viel zu googeln. Das kann auch hilfreich sein. Ich weiß auch viele Gläubige, die das gar nicht weiter ausführen. Die hängen vor ihren kleinen Dingern mit den schönen Knöpfen. Und heute braucht man nur noch touchen und dann hat man, was man will, oder man spricht nur und dann hat man diese ganzen Bilder und alles, was man haben möchte, gleich präsent. Komm zu mir. Und Jesus sagt was Interessantes in Matthäus 7, weil der Predigttext spricht ja davon, wenn du weißt, Gutes zu tun. Und wir tun es nicht. Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Denn das ist das Gesetz und die Propheten. Also Jesus packt hier eigentlich die ganze Heilige Schrift zusammen und wir wissen ganz genau, was wir uns wünschen von unseren Mitmenschen, ob das in der Ehe ist, ob das in der Gemeinde ist, ob das in unserem Umfeld ist, ob das in unserem Arbeitsplatz ist. Da, wo Gott uns hingestellt hat, da ist unser Auftrag. Und was sollen uns die Leute denn tun? Wir wünschen uns, dass die Leute uns nicht platt machen mit bösen Worten. Ich glaube, niemand ist hier, der sagt, ich freue mich, wenn da einer mit bösen Worten auf mich eindrischt. Nein, keiner von uns freut sich darüber. Deshalb tu du das auch nicht. Tu du das auch nicht bei dem anderen. Und hier haben wir wieder das Beispiel von Jesus. Wie hat Jesus geredet? Sogar bei denen, die ihn abgelehnt haben, die ihn angefeindet haben, die ihn verleumdet haben. Er blieb immer, wie sagen die jungen Leute heute, Jesus blieb immer cool. Er blieb immer auf dem Teppich. Er hat nie Böses mit Bösem vergolten, sondern mit feinen, segnenden Worten. Oder er hat eine gute Frage gestellt. Sogar wenn man ihn versuchen wollte. Sogar wie der Lazarus gestorben war, da wollte man ihn auch unter Zeitdruck setzen. Du musst schnell. Lazarus ist so schlimm krank. Der blieb noch ein paar Tage weg. Er hatte Zeit. Er kam spätestens immer früh genug. Und das müssen wir uns auch aneignen, dass wir spätestens immer früh genug dahin gehen, wo er uns haben will. Ein befreundetes Ehepaar von uns, die sind bei uns in der jüdisch-messianischen Gemeinde in Osnabrück. Sie sind aus Russland zurückgekommen. Sie waren im Missionsdienst 13 Jahre, haben da eine Gemeinde gegründet. Sie haben 5 Kinder. Er macht eine neue Ausbildung in Deutschland als Schuhorthopäde. Er spricht sehr schlecht Deutsch und er muss Berufsschule machen, Familie. Er ist bei mir in der Gemeinde, im Gemeindegründungsteam mit drin. Und dann bekam er innerhalb eines Jahres 2 Schlaganfälle, als er ist 45 Jahre alt. Und er kam gar nicht mehr zur Ruhe. Und in der gleichen Zeit las ich in einer christlichen Zeitung eine Studie von amerikanischen gläubigen Ärzten. Und zwar, sie schrieben, wenn du jeden Tag in die frische Luft gehst, im Wald, dich hinsetzt auf einer Bank und die frische Waldluft inhalierst, nach 20 Minuten kann man spürbar den Puls messen, dass der ganze Körper zur Ruhe kommt, auch die Adrenalinwerte sich normalisieren. Jeden Tag. Und er war bei Ärzten, bei verschiedenen Ärzten, er hatte so einen hohen Blutdruck und die Ärzte haben gesagt, wir wissen nicht, wie wir den Blutdruck runterkriegen. Mit allen möglichen Tabletten und Pillen und Medikamenten versucht. Und ich habe ihm dann gesagt, Alexei, versuch das mal, geht mal im Wald und setz dich da auf den Baumstamm hin und sauch die Lungen voller frischer Waldluft. Komm aber runter. Vielleicht sprichst du nochmal mit dem Herrn. Nach einer Woche war er beim Arzt und der Arzt hat gesagt, was haben Sie für eine neue Medizin? Ihr Blutdruck ist so normal, also so besser kann er gar nicht sein. Und die Blutwerte, das wird alles wieder normal, was haben Sie gemacht? Und er ist Missionar und hat dann gesagt, was man dagegen tun kann. Und wenn du weißt, Gutes zu tun, einem Arzt zu sagen, was die beste Medizin ist, die uns wirklich wieder auf den Boden der Realität herunterholen kann, zur Ruhe kommen, das ist das Erste. Persönlich die Beziehung mit Jesus in der Ehe, Zeit investieren, einen Tag oder eine Stunde, mit den Kindern, die Familie, in die Gemeinde, auch in der Schule, dass wir Zeiten der Ruhe einplanen. Und beim Propheten Jeremia, der hat uns auch für dieses neue Jahr schon eine Verheißung mitgegeben, einen Segen. Und zwar Jeremia 17, Vers 7 bis 8, da steht Folgendes. Ein Segen, den wir uns wirklich, man sagt das so schön, auf der Zunge zergehen lassen dürfen. Gesegnet aber ist der Mann, gilt natürlich für die Frauen, für die Kinder genauso, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Und jetzt kommt die Verheißung wieder, eine krasse Verheißung. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich auch nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist doch ein gutes Wort für uns, für das Jahr, was vor uns liegt. Die Früchte des Geistes können wir nicht aus uns selbst produzieren. Ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr gar nichts tun. So, der Herr will und wir leben. Dann können wir dies und das tun. Und er will, dass wir leben. Und er will, dass wir unsere Priorität zu ihm wieder ganz neu ausrichten. Dass wir nicht so weit zurückschauen, wo Jesus auch sagt in einem Gleichnis, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist für das Reich Gottes nicht geschickt. Was heißt das? Das hat er in einer Zeit gesprochen, wo man noch mit Ochsen gepflügt hat. Und wenn man dann diesen Pflugschar in die Erde hatte und die Ochsen zogen nach vorne. Vorne war das Beet, was ich stellen will, was ich beackern will. Wenn ich nach hinten geschaut habe, dann kam ich aus der Spur. Oder ich könnte auch sagen, auf die schiefe Bahn. Und das will er uns eigentlich damit sagen. Wer schaut nach vorne und hat Mut? Jesus steht über alledem, was hier zurzeit unter uns geschieht. Und wenn wir zum Beispiel daran denken, was uns sehr entmutigt, dass wir auch die feindliche Strategie erkennen. Im Epheserbrief, da sagt der Apostel Paulus, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächte und mit Gewalten, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Also der Satan zieht global sein Machtwerk und er hat einen Fuß in die Gemeinden bekommen, durch diese sogenannte Corona-Pandemie. Und er hat, was ist seine Strategie? Er trennt, er spaltet. Und das gelingt ihm zum einen durch Geschwister unter uns, die in vorauseilendem Gehorsam päpstlicher wie der Papst sind, wo Menschen, suchende Menschen, an Gemeindetüren kontrolliert und sogar abgewiesen werden. Das ist kein Scherz. Man trennt. Die Gemeinde Jesu ist Gemeinschaft. Kommt her zu mir. Und hier trennt man. Und ich will denen sogar noch unterstellen, dass sie es gut meinen. Aus einer falschen Angst. Aus einer falschen Schlussfolgerung. Und man trennt. Und die Gemeinde lebt nur durch Beziehungen. Eine Ehe lebt nur durch Beziehungen, das heißt die Gemeinschaft, wo wir uns treffen, wenn wir miteinander reden, dass wir uns wieder in die Augen schauen. Das ist Gemeinschaft. Das ist die Kommunikation. Und das wird auseinandergetrieben, einmal aus Angst. Und Jesus sagt, das sollt ihr nicht haben. Ich bin größer. Ich habe die Welt überwunden. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr Liebe untereinander habt. Die großen Kirchen haben sich jetzt von alleine abgeschafft. Die haben, ich wüsste, keine Funktion. Es gibt noch einige gläubige, wiedergeborene Pfarrer in den Kirchen, aber ganz, ganz wenige. So, die Kirche ist kein Anlaufpunkt mehr. Aber wo sollen die hoffnungslosen Menschen, die suchenden Menschen Halt finden, wenn ich hier, wie in einem solchen Raum, hier, mitten in Golzen, wenn ich in die Gemeinde Jesu. Und daran wird die Welt erkennen, wer Jesus ist. Das ist das fünfte Evangelium, das Evangelium ohne Worte, wenn wir Liebe untereinander haben. Und der Teufel hat einen Fuß in die Tür gekriegt und hat die Gemeinden gespalten. Er hat es geschafft, dass Geschwister untereinander sich gegenseitig bekämpfen. Und damit verliert die Gemeinde jegliche Zeugniskraft. Wir verdecken das Licht des Messias, Jeschua, von Jesus Christus. Wenn du nun weißt, Gutes zu tun, und du tust es nicht, dann ist es Sünde. Und ich möchte das zusammenfassen, diesen Vers, was Jakobus uns hier eigentlich schreibt. Und Jakobus schreibt ja den Brief damals an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Man könnte auch sagen, an die Christen in der Zerstreuung über die ganze Erde. Überall da, wo die Gemeinde Jesus zu Hause ist, könnten wir heute auch so sagen. Und Jakobus lebte in einer Zeit, er war einer der tragenden Säulen der ersten Jerusalemer Gemeinde. Und auch er hatte ein Verbot, in den Tempel zu predigen. Die hohen Priester und Schriftgelehrten hatten den Aposteln ein Verbot auferlegt. Es war schon einer geköpft. Johannes der Täufer war schon umgekommen. Aber auch von den Aposteln, der Jakobus, den Herodes hat umgebracht, nicht dieser Jakobus. Und sie durften nicht predigen. Und dann hat Petrus eines Tages gesagt, das können wir nicht lassen. Von dem zu reden, das ist unmöglich. Und ihr Lieben, das möchte ich uns einfach mitgeben, dass Gott uns segnet mit diesem Mut. Psalm 33, lesen, jeden Tag einmal. Dann gibt es neue Hoffnung, neue Kraft. Und wir können es nicht lassen, von dem zu reden, der uns erlöst hat. Und die Gnadenzeit ist jeden Morgen neu. Noch ist Gnadenzeit. Und unser Auftrag ist da, wo Gott uns hingestellt hat. Ihr hier in Golzen und Umgebung, mache zu Jüngern alle Völker und taufe sie. Das ist der Missionsbefehl. Der ist bis zum letzten Tag, solange wie wir hier sind, gültig und nicht von Gott aufgehoben. Und das Erste ist dann einfach, die Liebe zu Gott, wo er die ganze Heilige Schrift zusammenfasst. Und die Liebe, wenn ich die Liebe zu Gott sage, ich kann das in Worten fassen. Herr, ich liebe dich. Nein, Liebe zeigt sich in Taten, nicht in Worten. Und die Liebe zu meinem Nächsten, dass uns das nicht abhanden kommt. Und das möchte uns eigentlich, das ist die Neujahrsansprache Gottes, der uns wieder ermutigen möchte, uns wieder ganz neu auszurichten auf ihn, dass Jesus den ersten Platz in unserem Leben einnimmt und dass wir täglich Zeit mit ihm verbringen. Und letztes Jahr habe ich auch eine Phase gehabt, da wuchs mir das auch so über den Kopf. Da haben wir einen Tag erlebt, kann ich mich daran erinnern, von morgens bis abends spät nur seelsorgerliche Gespräche mit Menschen, die so entmutigt waren, die so am Ende waren. Das ging bis abends um 22:30. Und dann habe ich auch gesagt, Herr, wie soll das weitergehen? Und dann hörte ich eine Predigt von einem Bruder und der sagte mir, wenn du richtig einen Durchhänger hast, dann lies Psalmen. Lass diese Psalmen richtig auf dich wirken. Und dann habe ich von da an jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, 1, 2 Psalmen gelesen. Und an jedem Morgen sprach Gott so in meine Situation hinein, hat mir eine solche neue Kraft gegeben, einen so neuen Mut. Und ich kann euch, das wisst ihr genauso gut wie ich, das Wort hat noch die gleiche Kraft wie früher. Unveränderlich, so wie Matthias das auch vorhin in der Einleitung gesagt hat. Und das wünsche ich euch für dieses Jahr 2022, was vor uns liegt. Lasst euch vom Herrn leiten und tragen, und er trägt uns hundertprozentig durch. Er ist verlässlich. Und dass wir untereinander Mut machen, auch gerade im persönlichen Gebet, und das ist ein starkes Zeugnis, wo die Außenstehenden das erkennen, wer Jesus ist. Und vielleicht auch zum Schluss noch, wir sind ja jetzt im Wohnwagen in Glashütte. Gestern Abend sitzen wir beim Abendessen mit vier hungrige Männer, eine hungrige Frau in einem kleinen Wohnwagen zusammen. Und plötzlich klopft es am Wohnwagen. Eine Nachbarin, die haben wir kennengelernt mit ihrem Mann. Sie arbeiten in Berlin. Sie hat eine, wie heißt das noch? Maskenbildnerin. Also sie hat schon mit hohen Persönlichkeiten zu tun. Ganz feine Menschen. Und gestern Abend klopft sie bei uns an der Tür und lädt uns ein. Wollt ihr nicht rüberkommen, noch ein bisschen am Feuer sitzen? Ich habe vor, im Oktober war es, dann hatte ich hier ein Buch mitgenommen vom Tisch von Werner Gitt, Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und er hatte Fragen. Wir haben mit ihm über Jesus gesprochen und mit seiner Frau. Und gestern sagt er, dann lag da neulich, also vor einigen Monaten bei mir im Flur, ein Büchlein mit Fragen. Ich habe schon drin gelesen. Aber da müssen wir nochmal drüber sprechen. Und sage ich, ja, das ist ganz wichtig. Und so möchte ich euch wirklich ermutigen, was ihr ja auch so tut. Ermutigt euch uns gegeneinander, denn wir sind in einer Zeit, die gut ist. Gut, weil Jesus kommen sehr nahe ist. Aber dass wir auch durchkommen, und auch viele gehen andere Wege, die in Angst verharren und dann irgendwo Bauchlandungen machen im Glauben. Und dass uns das nicht passiert, deshalb brauchen wir diese Ermutigung für unter uns selbst, die Sorge und Nöte der Heiligen, und dass Jesus wieder den ersten Platz in unserem Herzen und Leben gewinnt und dass wir dann unsere Nächsten nicht aus den Augen verlieren. Wenn wir das tun, dann geht in ein gesegnetes neues Jahr 2022. Amen.